Das Thema heute Nachmittag ist die Frage, wir haben heute Morgen habe ich unterschieden zwischen Verstand und Bewusstsein. Ich habe gesagt, das Bewusstsein ist der Raum der Präsenz, der es möglich macht, dass eine Beziehung stattfinden kann zwischen mir und der Welt auf eine ganz reale Art, eine echte, reale Beziehung, die in diesem Moment stattfindet. Damit diese Beziehung stattfinden kann, muss es aber jemanden geben, der das erlebt, was in einem Augenblick erlebt wird. Das heißt, das, was wir Bewusstsein nennen, ist nicht vollkommen leer. Es ist nicht nur ein Raum der Präsenz. Inmitten dieses Raumes der Präsenz gibt es etwas, das wir das Ich oder das Selbst nennen. Das heißt, es gibt etwas, worauf sich jede Erfahrung, die in diesem Bewusstseinsraum stattfindet, bezieht. Und das bin jeweils ich, ja? Jeder von euch bildet die Mitte jeder Erfahrung, die er oder sie macht. Und es scheint etwas ganz und gar Selbstverständliches zu sein, ist aber etwas sehr Besonderes, weil es ist fast so, also ohne dieses Ich, ohne dieses Selbst, was da im Mittelpunkt von diesem Bewusstseinsraum steht, kann es keine Beziehung geben, nicht zwischen mir und dir, aber auch nicht zwischen mir und der Welt, mir und dem Universum, mir und irgendetwas. Und es ist für mich immer fast so, als hätte sich das Universum mit diesem Selbst ein Gegenüber geschaffen. Ja, jedes Lebewesen ist eine Art von Gegenüber für alles andere auf der Welt, ein Mittelpunkt. Und wenn es diesen Bezugspunkt für die Erfahrung nicht gäbe, dann könnte da durchaus Erfahrung sein, aber niemanden, der etwas erfährt. Und wir wissen aus Beschreibungen von Menschen, die spirituelle Erfahrungen gemacht haben, dass es durchaus so etwas gibt wie Bewusstsein ohne ein Zentrum von selbst, dass es aber für große Verwirrung sorgen kann, ja, eine Form von wie Chaos, also dass es eine Erfahrung geben kann, in der niemand den Mittelpunkt bildet. Das ist fast unvorstellbar für ein normales Alltagsbewusstsein. Ich selbst meditiere seit über 30 Jahren und es ist mir noch nicht widerfahren. Das heißt, es ist keine normale Alltagserfahrung. Im Alltag haben wir immer, bezieht sich alles, was ich erlebe, alles, was ich rieche, was ich schmecke, ist ich schmecke, ich rieche, ich sehe. Und dieses Ich muss ich gar nicht mitdenken. Das ist wie automatisch der Mittelpunkt meines Bezugssystems. Und die Frage ist, wie entsteht sowas wie ein Ich, wie ein Selbst? Ist es von Anfang an da oder wird es erst im Laufe des Lebens gebildet? Und zu dieser Frage gibt es tatsächlich jede Menge Forschung und Theoriebildung und es gibt keine abschließenden Antworten, weil die Forschung eben immer wieder neue Erkenntnisse dazu gewinnt. In den letzten 30 Jahren sehr, sehr viele, weil man da erst angefangen hat, überhaupt mit dem Gehirn, mit bildgebenden Verfahrungen arbeiten zu können. Weil ich möchte euch jetzt die Theorie eines Wissenschaftlers namens Antonio Damasio vorstellen, der einer der führenden Wissenschaftler, Hirnforscher auf diesem Gebiet ist und ich finde auch einer der differenziertesten, glaubwürdigsten. Er hat all seine Erkenntnisse gewonnen aus der Arbeit mit Menschen, die durch Unfällen auch oder durch Krankheitssituationen Ausfälle in ihrem Gehirn hatten. Und er hat versucht zu beobachten und zu beschreiben, wenn das ausfällt, was ist dann noch da? Was passiert? Ja, was passiert mit der Selbstwahrnehmung eines Menschen, mit dem Gefühl, ein Ich zu sein, der Mittelpunkt seiner eigenen Welt zu sein? Was passiert damit, wenn bestimmte Bereiche im Gehirn ausfallen? Und er hat eine Systematik gebildet, die so ein bisschen die Möglichkeit gibt, die verschieden komplexe Formen von Modellen einer Selbstwahrnehmung oder dessen, was wir ein Ich nennen, zu haben. Und die fundamentalste, geringste, einfachste Form von Selbst ist das, was er das Proto-Selbst nennt. Und Proto-Selbst bedeutet, ja, das bezieht sich, das beinhaltet im Grunde nur ganz grundlegende Körperempfindungen, sowas wie Schmerz, Hunger, Durst. Also alles, was ein Organismus braucht, um zu überleben. Und nicht nur Menschen haben so ein Proto-Selbst, bilden sozusagen so ein Zentrum, ein Beziehungszentrum für den Rest des Universums, sondern auch Einzeller haben das. Denn jeder biologische Organismus, der überleben will, muss in der Lage sein, sich zu ernähren, sich vor Gefahren zu schützen, sich zu reproduzieren und seinesgleichen irgendwie wiederzuerkennen. Und deshalb hat er diese grundlegenden Funktionen, die auch in unserem Gehirn noch angelegt sind. Und jedes Baby, was auf die Welt kommt, kommt natürlich auch mit einem solchen Proto-Selbst, einem der grundlegendsten Fähigkeiten eines Lebewesens, sich selbst von seiner Umwelt so weit abzugrenzen oder mit ihr zu kommunizieren, dass es weiß, dieses Gefühl ist Hunger, ja, und dem Ausdruck verleihen kann oder eben Schmerz oder Angst. Das sind so diese ganz, ganz grundlegenden Empfindungen, die ein biologischer Organismus braucht. Und wenn ich jetzt sage, auch ein Einzeller hat das, dann meine ich nicht, dass der Einzeller auf dieselbe Weise Schmerz empfindet wie ein Mensch, aber man kann sehen, dass ein Körper, wenn man ihn angreift, also wenn er von außen angegriffen wird, dann zieht er sich zusammen, ja. Und die biologischen Organismus, die kann man durchaus beobachten, auch bei sehr einfachen Lebewesen. Und das ist das, was wir dann Schmerz nennen, oder ja, das ist, und vielleicht, wenn ihr euren eigenen Körper beobachtet, werdet ihr dasselbe Phänomen wahrnehmen. Das ist die Form, wie jeder biologische Organismus Nein sagt. Ja, der Körper kann Nein sagen und er sagt Nein, indem er sich zusammenzieht. Und er sagt meistens Ja, indem er sich öffnet und ausdehnt. Und ich finde es ist sehr wichtig, das in seinem eigenen System auch wahrnehmen zu können, weil der Körper der Teil von uns ist, der häufig am schnellsten reagiert, ja, auch auf Umweltreize. Und der sagt oft ganz deutlich, was er will und was er nicht will. Und das ist sozusagen dieses. Das nennt Damasio das Proto-Selbst, ja, diese grundlegende Fähigkeit, ich bin etwas anderes als meine Umgebung und ich reagiere auf irgendeine Weise auf die Reize, die da ankommen. Und die etwas höhere Form oder vielleicht teilweise auch viel höhere Form der Selbstorganisation in einem Körper ist das, was er das Kernselbst nennt. Und das Kernselbst beinhaltet nicht nur solche ursprünglichen Gefühle wie Hunger oder Durst, sondern auch sowas wie Glück oder Freude, also viel komplexere Arten von Gefühl. Und in der menschlichen und das Kernselbst ermöglicht uns auch eine Resonanz auf unsere eigenen Empfindungen zu entwickeln. Also da kommt Empfindung von Hunger, macht es für uns nicht mehr nötig, dass wir sofort diesen Hunger stillen, sondern wir können eine Idee von etwas zu essen entwickeln, zum Beispiel. Ja, das ist sozusagen, wir können auf vielfältigere Weise auf unsere eigenen Empfindungen reagieren, wenn wir sowas haben wie ein Kernselbst. Und ein Einzeller hat kein Kernselbst, aber ein Hund hat es durchaus. Ja, wir haben unterschiedliche und auch innerhalb dieses, was der Kernselbst nennt, gibt es Grade von Komplexität. Und bei Menschen können wir sehen, dass ein Baby innerhalb der ersten 2, 3 Jahre dieses Kernselbst ausbildet. Und das ist dann so etwas wie eine neuronale Struktur im Gehirn, wie ein Netzwerk von Synapsen, was immer aktiv ist, wenn dieser Mensch eine Erfahrung macht und weiß, dass er selbst der Mittelpunkt dieser Erfahrung ist. Also ich habe Hunger, ich stehe, ich sitze. Dann ist immer sozusagen ein Gefühl von dem, was ich bin, enthalten in dieser Erfahrung. Und das wird gebildet innerhalb der ersten 3 Jahre. Und der Schlusspunkt dieser Entwicklung ist, wenn ein Kind beginnt, ich zu sagen, zu sich selbst ich zu sagen. Lange Zeit sagen Kinder zu sich, Maria hat oder ja, Horst hat. Und irgendwann kommt der Moment, wo ein Kind ich sagt. Und da ist diese Entwicklung von diesem Selbstmodell abgeschlossen. Und meistens beginnen die Erinnerungen an das eigene Leben erst in dem Moment, wo dieser Prozess abgeschlossen ist. Und dieses Selbstmodell, was da in den ersten Jahren gebildet wird und was immer aktiv wird, also auch wieder als Repräsentation von mir selbst in meinem Gehirn, das ist ganz eng mit der Körperwahrnehmung verknüpft. Und das ist deshalb so, weil dieses Selbstmodell muss stabil, einigermaßen stabil sein. Und der Körper verändert sich normalerweise nicht radikal von einem Tag auf den anderen. Und deshalb ist es hilfreich für einen Organismus, dieses stabile Beziehungssystem zu haben. Ja, da sind Hände, da sind Füße. Also wie ist das Ganze organisiert? Aber dazu gehört auch viel mehr. Zum Beispiel, ob ich jemand bin, auf den die Umwelt positiv reagiert. Also deshalb sind diese ersten 2, 3 Jahre auch für die Entwicklung eines Menschen so wichtig, weil da auch diese grundlegenden Gefühle über sich selbst enthalten sind. Bin ich ein erwünschtes Lebewesen? Ja, bin ich ein Lebewesen, über das die Welt sich freut, oder bin ich ein lästiges Lebewesen? Das alles ist in diesem ersten Selbstmodell enthalten. Und auf dieses Selbstmodell baut dann alles andere auf, was dann hinterher komplexer kommt. Und es ist tatsächlich so, dass man das nicht einfach, das, was da in den ersten Jahren passiert bis zu diesem Abschluss, man kann es nicht eliminieren, aber man kann natürlich was anbauen. Ja, man kann, und wie wir wissen, kann man durch einen Anbau auch sehr vieles verändern, was da ist. Jeder, der künstlerisch tätig ist, weiß das, ja, dass man ein Modell von etwas haben kann und aus dem etwas vollkommen anderes machen. Aber man kann das Fundament nicht einfach wieder wegnehmen, das ein Mensch hat, ne? Dieses ursprüngliche Selbstmodell, weil alles andere sich sozusagen drumherum und in komplexerer Weise anschließend organisiert. Und das ist, was er das Kernselbst nennt. Und das ist für uns alle der wichtigste Bezugspunkt, über den wir sonst nicht nachdenken, auch nicht müssen. Und Damasio ist darauf gekommen, dass es das gibt, weil er hatte Patienten, die haben ihre komplette Lebensgeschichte verloren durch einen Unfall. Da sind Teile des Gehirns beschädigt worden und die konnten sich ja nichts mehr erinnern, gar nichts. Aber das Gefühl, ich selbst zu sein, war immer noch vorhanden. Da war zum Beispiel einer, der konnte immer noch logisch denken, weil dieser Teil des Gehirns intakt war. Der hatte seine Lebensgeschichte verloren, aber er konnte weiterhin logisch denken und er hat unheimlich gerne Schach gespielt. Und wenn er beim Schach gewonnen hat, dann hat er sich wahnsinnig gefreut und das beinhaltet die Fähigkeit zu wissen, dass ich es bin, der da gewonnen hat. Ja, wenn ich nicht wüsste, dass ich gewonnen habe, dann würde ich mich über mein Gewinnen nicht so freuen können. Und dann hat er angefangen nachzuforschen, was ist denn überhaupt dieses Kern-Ich-Gefühl im Unterschied zu meiner eigenen Lebensgeschichte. Und das ist jetzt die dritte Stufe des Ich. Das nennt er das autobiografische Selbst. Und dieses dritte, noch komplexere Art des Selbstmodells beinhaltet das Ich mit einer Geschichte. Das heißt, dieses Ich, das autobiografische Selbst, hat eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine mögliche Zukunft, die ich in die Zukunft projiziere. Und es ist ein viel komplexeres Modell als das, was das Proto-Selbst oder das Kern-Selbst zur Verfügung stellt. Und Antonio Damasio hat festgestellt, dass das Kern-Selbst bei einem Menschen höchst selten angegriffen wird. Also das muss auf so viele unterschiedliche Arten in uns abgelegt sein, dass egal wie viel Gehirn beschädigt wird, in den seltensten Fällen, vielleicht in äußerster Demenz im Endstadium, ja, oder katastrophalen Unfällen, aber es kommt ganz selten vor, dass das beschädigt wird. Aber es kommt relativ immer mal wieder vor, dass das autobiografische Selbst beschädigt wird, dass also Teile der eigenen Lebensgeschichte verloren gehen oder auch die gesamte Lebensgeschichte. Es gibt im Moment, ich glaube, ich habe es auch dann in euer Skript geschrieben, weil es ganz interessant ist, so 10-minütige Dokumentationen in der ZDF-Mediathek, wo ein junger Mann mit 17 Jahren durch einen Sturz seine gesamte Lebensgeschichte verloren hat. Und der hatte auch weiterhin alle Fähigkeiten, Kern selbst intakt, aber seine Lebensgeschichte ist ihm verloren gegangen. Also der hat seine Eltern nicht wiedererkannt, seine Geschwister nicht wiedererkannt. Der hatte keinen blassen Schimmer, was passiert war in seinem Leben und es ist auch nie wieder zurückgekommen. Der musste sich sozusagen eine ganz neue Lebensgeschichte bauen. Und in dieser Lebensgeschichte war aber weiterhin er enthalten, aber ganz viele Dinge, die er als Vorlieben hatte beispielsweise, die waren nicht mehr da. Er war ein begeisterter Marathonläufer, hat ganz viel Zeit seines Lebens mit Marathonlauf verbracht. Und als er dann seine Lebensgeschichte verloren hatte, haben seine Eltern natürlich versucht, alles zu reaktivieren, um das, ja, damit es wiederkommt. Und dann hat sein Vater mit ihm diesen Marathonlauf angeschaut im Fernsehen, für den er so trainiert hatte. Und dann hat er sich das angeschaut und hat gesagt, wer macht denn sowas? Das ist ja todlangweilig. Das heißt, er hatte überhaupt keine Beziehung mehr zu dem, wo seine größte Leidenschaft drin bestanden hatte. Und es zeigt sehr deutlich, dass auch vieles in unserem Leben Zufall ist, ja, wofür wir eine Leidenschaft entwickeln, was. Und wir identifizieren uns dann sehr stark mit diesen Dingen. Ja, mein Leben ist nichts mehr, wenn ich nicht Marathon laufen kann. Aber in dem Moment, wo die Erinnerungen ganz verloren gehen, ist es völlig bedeutungslos und er entwickelt dann eben neue Leidenschaften und eine ganz neue Form von Lebensgeschichte. Das bedeutet letztlich Gutes und Schlechtes. Das heißt nämlich auch, dass eine Lebensgeschichte, das, was wir uns über uns selbst erzählen, wer wir sind, nicht fix ist. Ja, das kann sich verändern. Es gibt diesen Ausspruch im Kalifornischen immer, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Und das hat damit zu tun, dass eine Lebensgeschichte überhaupt, oh, lauter schöne Luftballons kamen da, dass eine Lebensgeschichte überhaupt nichts Fixes ist. Wir wissen auch aus Zeiten wie nach dem Nationalsozialismus, wie viele Menschen ihre Lebensgeschichten umgestrickt haben und wirklich an diese neuen erfundenen Geschichten geglaubt haben. Wir wissen auch aus der Erinnerungsforschung, dass es problemlos möglich ist, jemandem ein Element in seine Lebensgeschichte einzuschmuggeln. Ja, da hat man beispielsweise Leuten erzählt, deine Oma hat mir erzählt, wie du mal im Einkaufszentrum verloren gegangen bist. Und über 50% der Leute haben das einfach integriert, diese Geschichte in ihre Lebensgeschichte. Dabei sind sie nie im Ein, die konnten sich erinnern an Details und so weiter. Also es ist absolut nicht fix. Das, woran wir uns erinnern, ist teilweise passiert und teilweise von uns ausgemalt und teilweise haben uns das andere Leute erzählt. Es ist aber für uns als Lebewesen unheimlich wichtig, uns eine Kontinuität in einer Geschichte zu haben, die wir uns über uns selbst erzählen. Und manchmal ist es auch wichtig, in der Lage zu sein, diese Geschichte zu verändern. Das gehört auch mit zum Überlebensmechanismus eines Gehirns, nach traumatischen Erfahrungen Dinge ausklammern zu können oder eben Geschichten, die man mir über mich erzählt hat, die aber gar nicht wahr sein müssen. Zum Beispiel der ersten 3 Jahre eines Lebens oder auch der ersten vielen Jahre eines Lebens, die gar nicht wahr sein müssen, um zu organisieren. Ja, beispielsweise gibt es im Moment auch eine wunderbare Doku. Ich bin ein Fan von Dokumentationen, weil ich da so viel über andere Leben erfahren kann, wo Menschen, die Analphabeten sind, zusammen lesen und schreiben lernen. Gibt es gerade im ZDF, die ist sehr bewegend. Und da gibt es Menschen, deren Eltern und LehrerInnen jahrelang gesagt haben, sie seien dumm. Und das integriere ich in mein Selbstbild. Ja, das gehört dann zu meiner Lebensgeschichte. Und es muss aber nicht der Wahrheit entsprechen. Es ist beispielsweise eine Frau dabei, die ist hochbegabt, kann aber nur, hat einfach eine Leserechtschreibschwäche. Und das neu sich sozusagen, es gibt Momente im Leben, wo man seine Lebensgeschichte neu schreiben muss. Und dass das möglich ist und dass das nicht Erfindung ist, weil im Grunde genommen jede Art von Lebensgeschichte Erfindung ist, das fordert dann eben auch die Fähigkeit, zu einer einfachen Form von Wahrnehmung zurückkehren zu können, die eine neue Beziehung zur Welt uns eröffnet, die dann uns ermöglicht, uns zu öffnen für eine Remodellierung der eigenen Geschichte. Das nur so als Hintergrund dessen, was wir jetzt tun. Und was ich mir wünsche, dass ihr jetzt tut, ist, dass ihr mit diesen Hintergrundinformationen euch die Fotos anschaut, die ihr von euch selbst mitgebracht habt. Jeder von euch hat 3 Fotos mitgebracht. Einmal ein Foto, wo ihr möglichst am Anfang eures Lebens seid, auf jeden Fall alle schon sowas wie ein Proto-Selbst habt, aber noch kein fertiges Kern setzt. Dann eines, wo ihr schon durchaus so im Einschulungsalter, habe ich gesagt, weil das der Moment ist. Bis dahin sind Kinder sehr flexibel, auch in der Erzählung ihrer eigenen Lebensgeschichte. Die können da alles Mögliche integrieren. Das ist sehr fantasievoll. Da sind alle Dinge enthalten, die sie in Geschichten gelesen haben, alle Dinge, die stattgefunden haben oder nicht stattgefunden haben. Also es ist noch sehr flexibel. Und dann in der Pubertät, da haben wir schon eine relativ gefestigte Vorstellung von dem, was wir selbst sind. Und es wird sehr viel schwerer von diesem Moment an, diese Lebensgeschichte neu zu ordnen und neu zu schreiben. Und ich habe euch Leitfragen für die Betrachtung dieser Bilder mitgegeben. Und diese Leitfragen beziehen sich vor allem darauf, wenn du das jetzt anschaust, welche Resonanz wird in deinem Gefühlsleben und in deinem Körpersystem zu diesem Foto ausgelöst? Und versuche Beschreibungen zu finden. Es ist also wieder eine Forschungsarbeit, die ihr da macht, für die es keine richtigen und falschen Ergebnisse gibt. Und erst hat jeder von euch so 5 Minuten, um selber diese Bilder mit den Leitfragen, die ich euch gegeben habe, die in diesem Aufgabenblatt sind, das Birgit in den Chat gestellt hat, anzuschauen. Und dann geht ihr in Dreier- oder Vierergruppen, wie Birgit eingeteilt hat, und teilt die Ergebnisse eurer Beobachtungen. Und das macht ihr nacheinander. Und immer wenn jemand fertig ist, geteilt hat, was er für Beobachtungen zu seinen eigenen Bildern hat, schauen die anderen sich diese Bilder auch an und gucken, ob sie das nachvollziehen können oder ob sie vielleicht ganz andere Resonanz auf diese Fotos haben als diese Person. Ja, ihr kriegt dann sozusagen noch mal eine Außenperspektive auf eure eigene Lebensgeschichte. Und dann gibt es noch eine letzte Übung. Brauche ich jetzt gar nicht ankündigen, steht unten als letztes auf dem Zettel, die ihr als Gruppe nochmal zusammen macht und dann treffen wir uns wieder und teilen, gehen nochmal einen nächsten Schritt, teilen die Ergebnisse, die ihr da rausgefunden habt. Und jetzt wünsche ich euch, und ich werde ab und zu mich einklinken in die Gruppen und euch fragen, ob ihr gut klarkommt oder ob ich noch was helfen kann und vielleicht auch mal mit auf die Fotos schauen und gucken, ob ich noch was sehe. Was ich auch noch rückmelden kann. Sind alle wieder da? Ja, ne?
Ja.
Super. Wir nutzen jetzt die letzte verbliebene Zeit, um nochmal eine Schlussrunde zu machen und zu sammeln. Ich möchte nur noch einen kleinen Aspekt hinzufügen, den ich eben schon angedeutet habe in einer Gruppe, aber das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben heute Morgen diese Begriffe Verstand und Bewusstsein definiert, auch dass das Bewusstsein wie ein Zentrumspunkt hat, der in diesem Ich besteht. Was ich noch nicht gesagt habe, dass dieses Ich eine Innenseite hat, das heißt, eure Erfahrung eurer selbst, die ihr jetzt auch ein bisschen explizit gemacht habt im Betrachten dieser Fotos, aber das Ich hat immer auch eine Außenseite und die Außenseite des Ich, das sind all die anderen, die mir widerspiegeln, wer ich bin. Nicht nur die anderen Menschen, auch die anderen Hunde und Tiere und Pflanzen. Sozusagen das gesamte Universum bildet die Außenseite meines Ich. Ein Ich ist sowas wie ein Resonanzraum, ein Bezugspunkt im Universum. Man könnte auch sagen, dass die Welt hat sich ein Bezugspunkt geschaffen, um sich selber auf eine Art erleben zu können, wie sie es sonst nicht könnte. Und deshalb gibt es immer diese Innenansicht meines Ich, ja, wer ich bin, aber eben auch die Außenseite meines Ich. Und das ist jeweils die Gruppe, die Welt, die anderen, die mir widerspiegeln auf irgendeine Art und Weise durch eine Reaktion, wer ich bin. Und war Thema, der Augustin hat sein erstes Babyfoto angeschaut und hat gesagt, ich habe gar keine Beziehung zu diesem Baby. Aber wenn ich meinen Vater anschaue, der mich hält, dann empfinde ich diese ganze Liebe zu meinem Vater. Das heißt, in diesem ersten Foto hatte er noch keine Beziehung zu sich selbst, aber eine Beziehung zu seinem Gegenüber. Und der Anfang einer Lebensgeschichte ist nie ein einzelnes Individuum, sondern immer, ja, immer eine Widerspiegelungsform zwischen verschiedenen Lebewesen. Ein einzelnes Lebewesen kommt nicht vor. Nicht nur ein einzelner Mensch kommt nicht vor, auch ein einzelner Hund kommt nicht vor. Ein einzelnes Lebewesen gibt es gar nicht. Das ist nur eine Illusion, die wir uns in den letzten 500 Jahren gemacht haben, weil wir das Individuum so ins Zentrum unseres Erlebens gestellt haben. Aber das gibt es eigentlich gar nicht. Ein Ich ist immer ein Resonanzraum von Welt. Und diese Außenseite des Ich, die ist auch entscheidend für unser Erleben. Und deshalb ist beispielsweise auch auf jedem x-beliebigen spirituellen Pfad die Gruppe, mit der ich das gemeinsam tue, was ich da tue, extrem wichtig, weil diese Gruppe mir eine Widerspiegelung gibt von dem, was ich da tue. Und deshalb war meine letzte Frage an euch in der Gruppenarbeit, und ich weiß nicht, ob ihr dazu überhaupt gekommen seid: Wie ging es euch, nachdem ihr eure Geschichte mit den anderen geteilt habt? Gab es einen Unterschied in der Wahrnehmung, sozusagen ich alleine mit meiner Geschichte und ich, die ich meine Geschichte mit den anderen geteilt habe? Das wäre so meine letzte Frage an euch. Was macht diese Gruppensituation mit anderen gemeinsam so etwas zu tun, mit euch? Wo lässt ihr euch jetzt zurück?